Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor.
Hallo, Herr Doktor.
Ihnen auf einer Skala von 1 bis 10, wie müde sehe ich aus?
Ist 1 eher müde oder 10 eher müde?
Ich glaube 10 eher müde.
12.
Okay, ja, also Leute, ich war letzte Woche in den USA und zwar eigentlich total gute Gespräche in Utah, in Washington. Vielleicht kommen wir noch dazu. State Department mit der Kollegin Deborah Lipstadt, der Antisemitismusbeauftragten der USA. Ja, und dann zurückgekommen, gelandet und dann war da der Krieg. Seit dem Holocaust sind nicht so viele Jüdinnen und Juden getötet worden wie letzten Samstag in Israel durch die Hamas. Ich bin da jetzt noch ein bisschen durch den Wind, natürlich seitdem kein Tag mehr frei. Heute auch in den Zeitungen Morddrohungen, aber wir haben trotzdem gesagt, wir machen die Folge, wir wollten ja eigentlich zu Elinor Ostrom machen, das werden wir auch noch tun, aber Inan, ich wollte eben mit dir reden, du kennst ja meine These, dass ich sage, wir im Westen haben einen riesigen Fehler gemacht, dass wir uns von Öl und Gas so abhängig gemacht haben, dass wir die antisemitischen Regime und die Terrorgruppen uns selber rangezüchtet haben und auch immer noch finanzieren. So aus der Sicht von heute, was würdest du sagen, lag ich da völlig daneben?
Naja, man muss natürlich fairerweise sagen, hinterher ist man immer schlauer, aber es ist überraschend häufig, wie du leider mit deinen Vorhersagen immer mal wieder viel zu richtig liegst. Es ist natürlich weitaus zu komplex, um das mit einem einfachen Ja und Nein zu beantworten, denn wir sehen es leider immer wieder durch die Menschheitsgeschichte. Wir haben nämlich die Hoffnung, dafür ist der Handel ja auch da, als Teil der Sozialwissenschaften, dass Handel Frieden bringt. Und man muss natürlich auch sagen, wir leben ja in vergleichsweise friedlichen Zeiten, was ironisch natürlich klingt, ja. Aber wir haben das jetzt zum Beispiel mit Russland festgestellt. Wir dachten uns, wenn wir uns großteils abhängig machen von den Energielieferungen aus Russland, dann entsteht auch ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Wir haben das auch gedacht, dass wir möglicherweise unsere Werte, unsere Vorstellungen, vielleicht sogar die Demokratie als gesamtes Konzept, möglicherweise auch in andere Länder und Staaten exportieren können, indem wir einfach nähere Handelsbeziehungen suchen. Das ist natürlich irgendwo auch ein Stück Wunschdenken, weil wir hoffen, dass das als positiver Nebeneffekt passiert, denn tatsächlich wünschen wir uns ja eigentlich nur eine stabile Energiequelle. Die muss ja nicht mal sauber sein, weil wir natürlich damals, als die eigentlich Energieversorgung losging, uns nie große Gedanken darüber gemacht haben, ist das Zeug sauber, was sind die Folgen davon. Denk an die Industrialisierung. London musste quasi durch einen greifbaren Nebel jeden Morgen laufen und aufwachen. Kurz gesagt, wir sehen das leider insgesamt erst hinterher. Einige wenige Menschen, ich möchte sogar behaupten, einige schlaue wenige Menschen haben dann natürlich auch gesagt, Freunde, das wird ein Nachspiel haben. Wenn du eine kurze Antwort von mir haben willst, ja, ich würde schon sagen, dass es jetzt auf lang ein Fehler war, aber die Absichten waren vielleicht gar nicht mal so schlimm.
Ja, ich sehe es halt so, dass der Abbau von Kohle beispielsweise, der hat viele Arbeitskräfte erfordert. Du hast Fachkräfte gebraucht, es entstanden Gewerkschaften. Öl und Gas dagegen macht sehr wenige Menschen sehr reich. Und die setzen dann auch alles dran, um im Besitz dieser Macht zu bleiben. Also viele Leute sagen dann, das passiert nur im Islam, aber das stimmt gar nicht. Du hast natürlich dann so Regime wie Saudi-Arabien, Öl oder Katar mit Gas, ja, die Hamas unterstützen, Iran. Aber du hast auch Venezuela oder Russland, also auch christlich geprägte Staaten, die in genau diese Richtung abgedriftet sind. Man nennt es ja Rentierstaatlichkeit, also wenige kontrollieren die Ressourcen und unterdrücken auch ihre eigenen Völker damit. Und wo ich dir recht gebe, ist, dass man natürlich trotzdem gedacht hat, naja gut, dann lass die Leute halt reich sein, die werden schon keine Kriege anfangen. Aber ja, der Gazastreifen zum Beispiel ist seit 2005, seitdem sich Israel zurückgezogen hat, hat die Hamas überhaupt nicht dafür gesorgt, dass die Leute da irgendwie reich werden, sondern sie hat ihre Ressourcen in Bomben und Raketen und Terror investiert und gleichzeitig zum Beispiel verlangt, dass Israel weiterhin Wasser liefert in den Gazastreifen. Also den Menschen, auch den Palästinenserinnen und Palästinensern geht's furchtbar und die werden jetzt auch als menschliche Schutzschilde missbraucht. Also ich weißt du, ich sehe also einerseits, dass Rohstoffe Machtmittel sind, mit denen Leute an der Macht bleiben, aber die Skrupellosigkeit, die erschreckt mich. Selbst die Nazis haben versucht, ihre Mordtaten zu verstecken und quasi nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen und die Massenmorde. Aber schon der Islamische Staat, den ich ja 2015/16 im Irak erlebt habe, und jetzt die Hamas, die brüsten sich mit ihrer Gewalt. Die nutzen die digitalen Medien, um zu zeigen, was sie mit Familien, mit Frauen, Kindern anstellen, und gleichzeitig wiederum nutzen sie dann menschliche Schutzschilde, um andere anzuklagen. Also ich bin da schon ein bisschen verzweifelt. Wie ist denn aus deiner Sicht, du machst ja zum Beispiel auch im Bereich Werbung viel, ist das eine Welle, die vorbeigehen wird, oder werden wir immer weitergehen in diese Emotionalisierung?
Wir leben ja groß von dieser Emotionalisierung, insbesondere natürlich im Marketing, im Marketingmanagement, weil wir ja dort im betrieblichen Kontext nichts anderes machen, als wir sehr stark auch in den Medien erleben. Ich habe es vorhin kurz angedeutet, rein statistisch betrachtet sind das traurigerweise die friedlichsten Zeiten, in denen wir leben. Es fühlt sich aber dennoch an wie die schlimmsten Zeiten, in denen wir leben. Und was gerade passiert, ist selbstverständlich ganz, ganz große menschliche Tragödie auf so ziemlich allen oder ziemlich beiden Seiten. Wobei wir natürlich auf die Details vielleicht ein bisschen später kommen. Das Problem ist natürlich, dass wir die Sachen im Anschluss jedes Mal versuchen zu instrumentalisieren. Wir sprechen in den Wirtschaftswissenschaften hier vor allem vom sogenannten Framing. Ich meine, das ist auch nichts, was allein den Wirtschaftswissenschaften natürlich vorbehalten ist. Das kennt man auch aus anderen psychologischen oder sozialwissenschaftlichen Kontexten. Das heißt, wir verpacken prinzipiell neutrale Nachrichten so, dass sie irgendwo unseren Zwecken dienen. Und man kann da an dieser Stelle den Nachrichtenoutlets auch gar keine Vorwürfe machen. Das ist deren Geschäftsmodell, dass sie natürlich dafür sorgen, dass Leute einschalten. Aber aus welchen Gründen das passiert, das ist das große Problem. Im Marketing ist es vielleicht weniger problematisch. Es geht da um Produkte, es geht um den Konsum von grundsätzlich erst einmal ungefährlichen Dingen. Aber wenn wir anfangen, natürlich Nachrichten in die eine oder andere Richtung zu biegen, dann wird es mindestens fragwürdig.
Ich meine, da gebe ich dir natürlich recht, auch als Politikwissenschaftler. Es ist so, dass wir zum Beispiel innerhalb von Europa eine ganz lange Friedensphase haben, ja, seit den Balkankriegen, wobei auch da jetzt ja Truppen auch wieder am Kosovo aufmarschiert sind. Putin zündelt auch da. Oder in den USA, da haben wir seit dem amerikanischen Bürgerkrieg jetzt auch zwar Terroranschläge, aber bisher keine inneren Kämpfe. Andererseits ist das Repräsentantenhaus der USA derzeit auch lahmgelegt, weil der radikale Rand der Republikaner völlig eskaliert. Ich sehe schon, ja, natürlich von den Zahlen her mag das sein, dass es früher schlimmere Konflikte, Kriege, Todeszahlen gab, man das vielleicht auch gar nicht immer so mitbekommen hat. Aber heute sehen wir die Gesichter, oder wir sehen, wie eine junge Frau entführt wird, von ihrem Freund getrennt wird. Wir ahnen, was den beiden für ein Schicksal blüht. Wir fiebern mit, ob eine junge Frau aus Ravensburg noch lebt und vielleicht wieder befreit werden kann. Es nimmt uns emotional mehr mit. Also ich gebe auch zu, dass ich trotz allem, was ich erlebt habe, auch in anderen Ländern auch manchmal weine. Also auch Gefühle da einfach habe, mir die Menschen leid tun. Wenn ich dich aber so richtig verstehe, dann ist es sozusagen einerseits eine Regel des Mediums, uns werden solche Dinge ausgespielt, ob bei X oder bei Sendern, die einfach Aufmerksamkeit generieren wollen, und andererseits aber auch nicht nur schlecht, weil wir tatsächlich mit Menschen mitfühlen, die früher zu weit weg gewesen wären. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, absolut. Es darf auch gar nicht der Eindruck entstehen, dass ich hier versuche, irgendwas zu relativieren. Denn es bringt überhaupt nichts, irgendwelche Zahlen in dem Zusammenhang zu nennen, dass wir sagen, ja, früher sind halt mehr Menschen gestorben als heute. Mag sein, zum einen ist es in der Vergangenheit und zum anderen kommt es auch so ein bisschen auf die Gründe an. Wenn wir von Kriegen, Weltkriegen, Krankheiten sprechen, okay, dass das Einzige vielleicht halbwegs Tröstliche daran ist, dass es keine Unterscheidung zwischen den Menschen, zwischen den Rassen in Anführungsstrichen, ja, Ethnien selbstverständlich oder den Religionen und dergleichen gemacht hat, war insofern in Anführungsstrichen zumindest fair. Aber was wir heute so beobachten, das grenzt ja auch wieder, deswegen werden ja diese Holocaust-Vergleiche so gerne dann gemacht, mit denen ich natürlich immer noch etwas vorsichtig wäre, dass das eben auf Grundlage bestimmter Ethnien und Glaubensrichtungen einfach passiert. Und das ist selbstverständlich zu kritisieren und zu verurteilen und nicht damit zu relativieren, dann zu sagen, naja, früher war es halt schlimmer.
Ja, wir hatten jetzt ja auch zum Beispiel die Naturkatastrophen in Libyen oder das Erdbeben in Afghanistan. Und ich glaube, aber es macht auch immer nochmal einen Unterschied. Ein Terrorangriff, also einen Menschen töten wollen, wird nochmal anders psychologisch verarbeitet, wie wenn eine Naturkatastrophe eintritt. Da ist dann die Erschütterung noch größer, wenn also Kämpfer in ein Haus eindringen. Nein, ich nenne die nicht Kämpfer. Terroristen in ein Haus eindringen und Menschen ermorden, dann ist das nochmal emotional schlimmer wie ein Erdbeben, was auch ganz schlimm ist, aber wo wir dann eben nicht die menschliche Grausamkeit am Werk sehen. Also das leuchtet mir schon ein, dass wir Menschen sozusagen Zahlen stellen ja auch immer eine Distanz her. Aber die Einzelschicksale, die nehmen diese Distanz weg. Und meine große Sorge ist aber, dass wir gleichzeitig eben haben, wir haben die Klimakrise, die Wasserkrise, wir haben immer noch die Abhängigkeit von Öl und Gas. Auch Israel musste jetzt eine Gaspipeline einstellen, die geplant war. Und man merkt auch immer wieder, dass die Konflikte auch häufig sich in den Regionen ballen, in denen um diese großen Ressourcen gekämpft wird. Und gleichzeitig gehen große Teile der Welt kaputt. Und wir schaffen es auch nicht, das aufzuhalten, weil wir uns dann wieder in Kriegen verlieren. Man nennt das Polykrise, also dass mehrere Krisen gleichzeitig auf uns einstürmen und es gibt dann so ein Gefühl von Überforderung und Hilflosigkeit und dem will ich mich nicht ergeben, da will ich dagegen halten, aber manchmal fällt es einem eben auch schwer. Gibt es da irgendwelche Tipps, wie geht man quasi mit einer Polykrise in der Betriebswirtschaft um? Das passiert doch Unternehmen dauernd, oder?
Ich habe damit längste Zeit mein Geld verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme ja aus der Unternehmensberatung. Wir werden dann engagiert, wenn entweder etwas schiefgelaufen ist, kurz davor steht, schief zu laufen, oder wenn wir halt versuchen, irgendwas Neues aufzubauen. Ja. Du fragst mich sozusagen jetzt gerade nach einem rationalen Lösungsansatz. Und dieser rationale Lösungsansatz besteht immer grundsätzlich daraus, fangen wir erst einmal an mit einer Ist-Analyse. Das ist das Erste, was ich Junior Consultants erstmal beibringe. Ja, dass das Sinnvolle ist, unabhängig erstmal davon, was du gelernt hast, was du kannst, was du studiert hast. Wir haben sehr bunte Mischung bei uns gehabt. Ja, nordische Philologen, Germanisten, Physiker, auch mal Chemiker, Mediziner sogar, alles Mögliche da. Geniale Menschen, die halt das vereint, nämlich ihre Fähigkeit zur kritischen Analyse. Und jetzt kommt natürlich der Part, wo es dann anfängt, schwierig zu werden, wenn wir das natürlich auf die politische Weltlage setzen, aber trotzdem schön vergleichbar ist, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Kunden, wie es dann bei uns in der BWL dann beziehungsweise in der Unternehmensberatung dann funktioniert. Du musst in der Lage sein, natürlich ordentliche Kundengespräche zu führen, du musst Kompromisse eingehen, du musst den Dialog suchen, du siehst, in welche Richtung das Ganze läuft, du musst dich mit Leuten auseinandersetzen, Prinzipal-Agent-Theorie, die möglicherweise eine andere Vorstellung von dem haben, was du erreichen willst. Man unterstellt ja, dass dann wir in dem Fall als Unternehmensberater natürlich vor allem unseren Gewinn wieder maximieren wollen. Auf der anderen Seite, der Kunde möchte die Kosten minimieren und gleichzeitig natürlich den Nutzen maximieren. Das heißt, wir stehen uns sozusagen verfeindet gegenüber. Was aber dort genauso wenig manchmal erkannt wird, wie dann vielleicht bei der gesamtweltpolitischen Lage ist, wenn wir es schaffen, so ein bisschen die Antennen aneinander zu halten und dieses Projekt gemeinsam zum Abschluss zu bringen, das ist ja die Idee vom Handel, von Wirtschaften, dass es uns beiden besser geht. Handel ist spätestens seit dem Ende des Merkantilismus kein Nullsummenspiel mehr. Die Summe ist mehr als seine Teile und weitere solche Plattitüden. Ja, 1+1=3 und dergleichen. Und es erschreckt mich manchmal ein bisschen selbst, wenn ich mir dann bei sowas zuhöre, dass das doch so einfach manchmal vergleichbar ist. Ja? Denn nur gemeinsam, ne, das, wo wir immer wieder sagen, das sind immer so leere Sprüche und Floskeln, gerade wenn sich die Fronten so verhärtet haben, nur gemeinsam schaffen wir es nicht nur zu einer dauerhaften und in dem Zuge auch nachhaltigen Lösung am Ende zu kommen.
Ich meine, wir haben jetzt zweimal den Begriff Vergleich gehabt und das ist auch tatsächlich ganz wichtig aus dem Bereich der Antisemitismus-Forschung und Debatten, kann ich sehr klar sagen, vergleichen ist okay, gleichsetzen nicht.
Ja.
Also natürlich kann und soll man den Holocaust vergleichen. Jetzt wurde zum Beispiel gerade der Holodomor anerkannt, also die Hunger, der Hungergenozid von Stalin an den Ukrainerinnen und Ukrainern. Aber es ist eben nicht ein Gleichsetzen. Also die systematische Ermordung von Menschen, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma und so weiter, vorgegeben und durchgeplant, kann man vergleichen, aber nicht gleichsetzen mit anderen Genoziden. Ja, zum Beispiel der Genozid an den Jesiden, wo ich ja selber damals im Irak auch versucht habe, mit meinem Team zu helfen, wo wir auch einigen Menschen helfen konnten. Und so scheint mir das hier auch zu sein. Wir können also vergleichen zwischen den Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften. Wir können nicht einfach gleichsetzen. Unser Problem mit Dualisten und Antisemiten ist ja gerade, dass sie eben nicht auf einen Handel einsteigen wollen, dass sie nicht in die Logik einsteigen, wenn du mir Wasser lieferst, höre ich auf, Raketen zu schießen. Oder wenn du den Gazastreifen räumst, dann höre ich auf, von deiner Vernichtung zu träumen. Sondern dass diese eskalierende Logik, ich will den anderen unbedingt vernichten, also die Hamas will Israel vernichten, der Iran lässt eine Uhr laufen, wo die Vernichtung von Israel propagiert wird, dass die eben nicht auf diese Anreize reagieren, wo man sagt, hey, kommt Leute, lasst uns zusammensetzen und lasst uns über Handel reden, sondern das stattdessen benutzen. Das ist auch sehr schwer für mich. Ich hatte zwar schon 2019 da auch gefordert, dass man da stärker schaut auf die humanitären Zahlungen, aber wir sehen jetzt tatsächlich, dass selbst Geld, das zum Beispiel für Schulen war oder für die Versorgung der Bevölkerung, wieder dafür verwendet wurde, dass die Hamas ihre Ressourcen in Waffen und Raketen gesteckt hat. Also du wolltest etwas Gutes tun, Europa, Deutschland, USA und Schweiz haben es inzwischen eingestellt, wir werden es wohl auch einstellen müssen. Man wollte humanitär helfen und hat aber damit ungewollt Terrororganisationen immer stärker gemacht. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns dann fragen müssen, trifft dieses monistische Bild des rationalen Menschen, der doch irgendwie auch Gemeinsamkeiten sieht, trifft er auf dualistische Menschen zu, die vermeintliche Feinde unbedingt vernichten wollen? Und ich komme immer mehr zum Ergebnis, nein. Ob das Hexenverbrennungen waren, ob das Antisemitismus ist, ob das Rassismus ist, ich sehe, dass Menschen so von Hass und Vernichtungswillen erfüllt sein können, dass sie für rationale Argumente nicht mehr zugänglich sind. Übrigens noch einmal das Beispiel Republikaner. Die Republikaner im US-Senat sprengen ihr eigenes Parlament und wählen ihren eigenen Sprecher ab, weil es ihnen wichtiger ist, das gesamte Ding kaputt zu machen, als irgendetwas politisch konstruktiv zu erreichen. Das kann ich doch mit rationaler Logik, komme ich doch bei diesen dualistischen und antisemitischen Formen nicht mehr weiter.
Damned if you do, damned if you don't. Das ist so ein Ding, was wir auch gerade natürlich drüben im Gazastreifen auch sehen. Ja, weil die Idee dahinter, auch für unser Gewissen mindestens mal, ist ja dann zu sagen, wir geben Geld dorthin, Entwicklungshilfe. Deutschland gehört ja zu denen, die wirklich verhältnismäßig viel bezahlen. Ich glaube sogar die meisten von all den humanitären Spenden, die dort landen. Und das ist ja dafür gedacht, natürlich den Menschen zu helfen offensichtlich. Das ist per Definition ja so der Fall. Und gleichzeitig haben wir dort natürlich eine Machtstruktur, die ja davon profitiert, dass es den Menschen schlecht geht. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits sorge ich als Hamas dafür, dass sich nicht wirklich zu viel dort bessert. Und andererseits habe ich dann noch Geld, um mich quasi weiter zu finanzieren. Und viele Menschen zeigen natürlich mit dem Finger auch auf diese Menschen, die dort leben, die nicht zwangsläufig Hamas-Anhänger sind oder vielleicht sogar auch wirklich Hamas-Anhänger sind. Das Problem ist natürlich an der Sache. Ich will das auch nochmal betonen. Nur weil ich es nachvollziehen kann, heißt es nicht, dass ich das gut heiße. Ich kann es verstehen, was dort passiert. Nämlich kann ich verstehen, dass die Menschen derart verzweifelt sind, dass sie auf diesen einen Typ oder Gruppe von Menschen hören, die sagen, was hier gerade passiert, das ist alles Quatsch. Der diplomatische Weg hat absolut nichts gebracht. Vertrau uns, mach bei uns mit, entweder durch Spenden oder als sogenannter Kämpfer, ja, und wir versprechen dir und deiner Familie Heil. Mindestens ein Seelenheil, wenn irgendwas schiefläuft. Das ist ja auch die Macht natürlich der Religion, jeder. Religion, möchte ich behaupten. Das ist etwas, was wir auch im sogenannten Dritten Reich gesehen haben. Verzweifelte Menschen nach dem Ersten Weltkrieg, die große Blamage, wie sie das bezeichnen, und natürlich auch nachdem der Weltkrieg schon vorbei war, die zeitweise auch Besetzung des Rheinlandes durch Frankreich, wo die ganze Sympathie ausnahmsweise mal mit Deutschland war, weil man Reparationszahlungen nicht zahlen konnte, gegen den Todfeind Frankreich. Natürlich baut das in Menschen einen unglaublichen Hass auf. Und ich würde fast behaupten, unabhängig von einer Religion, Hauptsache du kannst auf irgendetwas anderes zeigen, das dich und die Deinen unterdrückt. Da ist der Anreiz extrem hoch, sich Gruppen von Menschen anzuschließen, diese zu unterstützen oder zu feiern, die dir wirklich dieses Heil versprechen. Ja? Wenn du mich natürlich fragst, was ich deine Lösung habe, ich als armer Wirtschaftswissenschaftler sozusagen, also arm intellektuell in dem Thema dann, ich könnte nicht wagen, daran zu denken oder zu überlegen, wie ich das konstruktiv lösen könnte.
Ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, natürlich auch von anderer Seite. Weißt du, es ist so, dass ich selber ja auch zu denen gehört haben, die gesagt haben, Land für Frieden funktioniert. Also wenn sich Israel zurückzieht aus Gaza, dann werden doch die Palästinenserinnen und Palästinenser, die ihre Chance ergreifen und einen eigenen Staat gründen. Und stattdessen kam im Gazastreifen die Hamas an die Macht. Und wie du schon sagst, also die Leute haben keine Wahl mehr. Seit 2007 gibt es keine Wahl mehr. Opposition wird verfolgt. Selbst Fatah-Angehörige wurden hingerichtet. Homosexualität oder andere undenkbar. Du kannst wegen Kontakt nach Israel hingerichtet werden. Übrigens auch im Irak 2022 dieses Gesetz. Und aus israelischer Sicht ist es jetzt eben so, dass man sagt, seht ihr, es hat nicht funktioniert. Also eine Zwei-Staaten-Lösung ist weiter weg denn je, weil aus israelischer Sicht völlig klar ist, man hat quasi zu viel vertraut und die Hamas hat jede Form der Unterstützung und jede Freundlichkeit genutzt, um aufzurüsten, Zivilisten anzugreifen, zu ermorden und sich jetzt hinter Zivilisten zu verstecken. Und ja, ich glaube, da ist auch unsere beider Verzweiflung so ein bisschen, dass unsere, sag ich mal, wissenschaftlichen Modelle, die auf einem vernünftigen Menschen aufbauen, jetzt sozusagen tatsächlich in die Krise sind. Wir hatten es ja schon in einer unserer ersten Folgen, der Homo Economicus, wo wir gesagt haben, der funktioniert nicht, aber jetzt erleben wir es gerade buchstäblich am eigenen Leib, was das bedeutet, dass man quasi hilflos ist, weil man weiß, es sterben Menschen, es wurden Menschen ermordet und es werden weitere Menschen sterben. Und zwar gerade nicht nur Leute in Uniform mit Waffen, sondern auch ganz viele Zivilistinnen und Zivilisten. Und wichtig auch dein Hinweis der Verzweiflung, dass dann natürlich Leute auch, wenn sie in der Verzweiflung sind, sich auch oft falschen Seiten anschließen. Umso weniger kann ich Verständnis dafür haben, dass wir selbst in Deutschland Leute haben, die das feiern. Also wenn da kriege ich die Krise und da endet bei mir jedes Verständnis und da fordere ich auch Verbote und wie gesagt, kassiere dann auch Morddrohungen. Das ist okay, das gehört dazu. Ich gebe da mein Gesicht eben für diesen Kampf gegen Antisemitismus ja auch her. Aber ich akzeptiere nicht, dass Menschen in einer Demokratie leben, in einem freien Land, in dem sie auch ihre Religion leben können, in der Menschen wie ich sich hinstellen und auch den Islam verteidigen, wenn es sein muss und jede Religion achten. Und dann stellen sich Leute hin und verteilen Süßigkeiten und bejubeln den Mord an Menschen, an Frauen und Kindern, an Familien. Also da denke ich, wenn es eine Lösung gibt, dann muss sie auch darin bestehen, wieder klipp und klare Grenzen zu zeigen und gegen Leute vorzugehen, die sowas machen. Ich bin ein großer Freund von der Aufnahme auch von Migranten und Flüchtlingen. Ich habe Angela Merkel immer unterstützt, als sie gesagt hat, wir schaffen das. Aber wenn Menschen nicht zu dieser Gesellschaft gehören wollen, wenn sie anderen den Tod wünschen, dann hat ihre Integration nicht geklappt. Und dann müssen sie sich fragen lassen, warum sie eigentlich in diesem Land leben. Dann dürfen sie gerne in diese Terrorregime zurückkehren. Das gilt übrigens ganz genauso für Putin-Anhänger. Aber ich glaube, wir sind zu tolerant gegenüber denjenigen, die unsere freiheitliche Gesellschaft im tiefsten Sinne verachten und vernichten wollen.
Dazu müssen wir natürlich auch hier den Mini-Disclaimer einfügen. Uns ist natürlich auch bewusst, dass es sich dabei um eine kleine Minderheit natürlich handelt. Aber die fallen natürlich auf, jetzt mal auch jenseits von dem Medienthema. Ich erinnere an den berühmten 11. September, wo immer wieder dieselbe Szene gezeigt wurde von Leuten, die Angriffe feiern. Aber das ist auch wieder ein bisschen weniger vergleichbar, weil es da durchaus mehr Menschen auch gibt, die daran teilgenommen haben. Wenngleich wir immer noch festhalten müssen, die Mehrheit aller Muslime, das haben wir ja gehört und gesehen, lehnen das natürlich ab. Vor allem die Mittel. Es gibt sicherlich philosophische Unterschiede darin, ob der Kampf an sich gerechtfertigt wäre, wenn er dann wenigstens zwischen regulären Armeen geführt würde. Es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationen dazu, welche Lösung es am Ende geben sollte. Ja, aber das gehört halt alles zum Diskurs. Aber sobald du anfängst, mit Mord und Totschlag zu drohen, diesen zu feiern und dergleichen, dann hast du auch das Recht auf jede Diskussion einfach verloren, weil du hast ja schon eskaliert.
Aber innen, wir beide haben ja nur wirklich Spitzenbeziehungen in die deutsch-türkische Community und sind da eng verwoben. Ich habe schon den Eindruck, dass es ganz viele Leute gibt, unter Deutschdeutschen, und wir hatten gerade den Wahlerfolg vom Herrn Aiwanger in Bayern, also herzliche Grüße an alle, die ihn gewählt haben, aber genauso natürlich in der muslimischen oder deutsch-türkischen Community, dass da schon auch Leute dabei sind, die sagen, ja, Pakistan ist okay, Myanmar ist okay, egal was die mit den Rohingya machen, aber Israel ist nicht okay. Oder sogar Leute gibt, die feiern jedes Jahr die Eroberung von Konstantinopel zu Istanbul, das gilt als traumhafte Eroberung, aber brechen in Wehklagen aus, dass sie sagen, der Staat Israel hätte gar nie entstehen dürfen, auch nicht nach dem Teilungsplan. Also, ich weiß nicht, ich gebe dir recht, dass der Teil, der jetzt wirklich direkt die Hamas unterstützt, der ist über schaubar. Aber haben wir nicht doch auch sehr große Sympathien gegenüber, ich sag mal, einer antisemitischen und antiwestlichen Weltsicht?
Ja, absolut, haben wir. Das muss ich ganz klar und deutlich leider auch so sagen. Auch hier immer wieder zu unterscheiden, dass wenn man gegen die Politik Israels ist, ist man natürlich nicht automatisch ein Antisemit, selbstverständlich. Das ist wiederum nämlich der Teil Dialog, wo ich sage, da kann man drüber reden, da kann man Meinungen haben, da kann man sich austauschen. Ja, ist das, was der Staat Israel, der auch bitte schon wirklich existiert, macht dort, ist das richtig, ist das in Ordnung oder ist das eben nicht in Ordnung? Und das sind diese Arten von Debatten, die kann man wirklich führen und die sind auch wirklich zielführend. Was man eben nicht mehr führen kann, ist, naja, aufgrund der Historie bei der Staaten oder überhaupt der Entwicklungsgeschichte aus der Zeit, seit meinetwegen dem Osmanischen Reich oder seit dem britischen Mandat, dort anzufangen jetzt zu sagen, ja, nee, den gibt es gar nicht, das Land gehört diesen Leuten oder das Land gehört jenen Leuten. Ja, Yom Kippur ist ja auch immer so ein Schlagwort, das jetzt immer wieder zwischendurch fällt. Ja. Selbstverständlich gibt es hier sehr viele Antipathien für den Staat Israel, oftmals natürlich dann auch kombiniert mit dem Antisemitismus, den wir häufig eben gerade in der arabischen Welt verankert sehen, insbesondere natürlich der etwas erzkonservativ islamischen, arabischen Welt, selbstverständlich leider auch Türken und andere muslimische Gruppen. Das ist, geht so auch ein bisschen, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, ja, so das Thema Erbsünde so ein bisschen, das geht ja auch darauf ein Stück weit zurück, ja, so eine Art Erbsünde, die wir da mitgenommen haben, ja, oder der böse Jude quasi, wenn man das so sagen kann. Das ist für mich ohnehin überraschend, dass wir das schaffen, das über so viele Generationen immer wieder weiterzurechnen. Du kennst das von unseren Rechten. Niemand hat von uns, die ich kenne, mehr damit zu tun als du, mit ähnlichen anderen Themen. Du weißt, wie das vererbt wird. Ja?
Ja, ja. Ich meine, zwischen Deutschland und Frankreich sprach man auch vom Erbfeind, ja, von der Erbfeindschaft. Ja. Oder zwischen Türken und Griechen. Wir hatten noch in den 1960er Jahren schlimme Pogrome und gegenseitigen Verfolgungen, den sogenannten Bevölkerungsaustausch, den gab es auch noch zwischen Türkei und Griechenland. Und trotzdem, ja, ist das sozusagen, wenn es um Jüdinnen und Juden geht, dann sind es plötzlich nicht mehr nur Generationen, dann sind es Jahrtausende. Dann wird sozusagen dieser Erbschuldgedanke, den ich also auch theologisch für eine Katastrophe halte, da hatte ich mich ja klar von distanziert, ich halte es für eine falsche Lesart auch der Bibel, dann trägt er natürlich ganz gefährlich weit. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du aber sagen, okay, wir müssen uns quasi dieser Realität des Bösen quasi stellen und sollten aber trotzdem mit all denjenigen, wo es noch möglich ist, trotzdem weiter sprechen. Das heißt also, wenn die Vernunft uns auch nicht gegeben ist, dann lohnt es sich trotzdem, so viel wie möglich Menschen in den Bereich der Vernunft hineinzuholen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, und das ist gleichzeitig eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung. Und ich will auch gerne erklären, warum. Ich glaube, das erste Mal damit habe ich mich konfrontiert gesehen zu dem berühmten 11. September, als die Türme eingestürzt sind. Da hatte ich, glaube ich, da war ich mitten in der Ausbildung noch gewesen und bin dann nach Hause gekommen und habe das selbst im Fernsehen gesehen. Ja, ist auch interessant, wie viele sich meistens noch gut an diesen Tag erinnern. Und relativ bald, da hatte ich auch nicht viel mit dem Thema Religion zu tun, sind Leute auf mich zugekommen und gar nicht mal aggressiv, böse, verfeindet oder sonst was und fragen mich, ja, Inan, wie stehst du eigentlich dazu? Ja, findest du das gut? Findest du das schlecht? Ne? Im Sinne von, distanzier dich doch mal davon. Und da musste ich schon ein bisschen nachdenken, weil mein erster Reflex war, ja klar, sollte ich wahrscheinlich machen, aber nächster war, Moment mal, warum ich? Ich bin weder Araber noch Sunnit. Ich sehe den Leuten vielleicht ein bisschen ähnlich. Wir sind so ungefähr in derselben Religionsgruppe, würde ich mal ganz grob tippen, von dem bisschen Ahnung, was ich damals auch hatte. Und das hat sich gehäuft. Und ich habe mir überlegt, wir brauchen einen Weg natürlich, um in den Dialog zu treten mit anderen Leuten. Du kennst mich, man kann auch wirklich mit mir über viele, viele Themen reden. Man kann auch wirklich kritisch sein mit mir oder meinen Thesen oder was auch immer es zu tun hat. Aber es gibt viele Menschen, die können das nicht, zumindest nicht mit diesen Arten. Viele fühlen sich ja schon angegriffen, wenn man fragt, woher kommst du denn? So eine typische Frage, die ich zum Beispiel gerne beantworte und drüber rede. Ich vermute da immer Neugier drunter. Aber sobald es natürlich Richtung religiöse Themen geht und dann sagt, komm, das ist auch jemand, der ist mir nie so aufgefallen als besonders super religiöser Mensch. Ich frag den mal, ich könnte dir gar kein Patentrezept dafür geben, wie wir das unkritisch, ungefährlich angehen könnten, weil natürlich auch jeder Mensch unterschiedlich ist. Aber es läuft darauf hinaus, wie du das sagst. Ja, wir müssen, es klingt halt so blöd, aber wir müssen diesen Dialog suchen zwischen den Leuten, die zumindest in dem Sinne noch zu retten sind.
Ich meine, da ergibt sich ja auch schon etwas, was wir sicher tun sollten. Also das eine ist jetzt, Putin, Iran, Hamas, die Leute, die uns angreifen, auch jetzt gerade Invasion in der Ukraine, also diese ganzen Kriege auch in Syrien und dergleichen, dass man sagt, gut, also kurzfristig stehen wir den Angegriffenen bei. Mittelfristig suchen wir das Gespräch auch mit denjenigen, wo man auch einfach sprechen kann. Man hört zu, man versucht zu verstehen und man versucht, gemeinsame Grundlagen aufzubauen. Und langfristig kommen wir endlich weg von Öl und Gas und hören auf, autoritäre Regime, antisemitische Regime zu finanzieren, wie wir es leider immer noch tun. Jede Rakete, die da fliegt aus Russland oder aus dem Gazastreifen, ist an unseren eigenen Tankstellen und an unseren eigenen Heizungen mitfinanziert worden. Dem müssen wir uns stellen. Das heißt also, wir haben eine kurzfristige Aufgabe des Beistands, eine mittelfristige des Dialoges und eine langfristige, aber auch unsere Wirtschaft so umzubauen, dass wir nicht einen Krieg nach dem anderen finanzieren. Das wäre so jetzt, was ich raushöre, wo wir fast unsere beiden Disziplinen so ein bisschen annähern können, sozusagen.
Vollkommen richtig. Du versuchst es ja auch vorzuleben, zum Beispiel, eine Stärke, die ich so bei mir weniger finden kann, indem du zum Beispiel sagst, ich verzichte auf Fleisch für den Rest meines Lebens hoffentlich. Ich fahre mal Elektroauto, ja, wobei wir da natürlich immer auch über die Energiegewinnung trotzdem immer noch diskutieren müssen. Deutschland hat einen verhältnismäßig hohen Anteil nicht regenerativer Energiequellen, leider immer noch. Aber es ist ja schon mal die Richtung, die wir anfangen. Wir werden auch nicht von heute auf morgen umsteigen. Tatsächlich kann man argumentieren, dass ein Großteil der Bevölkerung ziemlich genervt ist von diesem Vorstoß, gerade auf politische Art. Das kann man durchaus auch geschickter lösen, Thema Subventionen und andere Anreizsysteme. Auch solche, die bitte nicht nur an den Mittelstand und die sehr reichen Menschen vor allem bevorteilt, sondern eben auch den Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin. Aber das sind so Dinge, die müssen wir einfach angehen. Selbst Staaten wie Saudi-Arabien und so weiter. Das ist ja gerade so, was ich als Wettlauf bezeichnen müsste. Die sind ja auch nicht dumm. Die wissen natürlich ganz genau, dass die Welt versucht, auch von dem Stoff wegzukommen. Ja, müssen wir ja ruhig so nennen. Das ist ja sozusagen das Heroin der Industrie, wenn wir so wollen. Von dem Zeug runterzukommen ist schwer. Es ist anstrengend. Ja, wir werden auch Schmerzen haben, Entzugserscheinungen. Viele spüren die ja jetzt gerade, insbesondere auch gerade. Aber genauso wie auch beim Drogenkonsum ist die einzig logische Lösung, möglichst Cold Turkey runterzukommen. Jetzt können wir das natürlich mit unserer Wirtschaft so in der Form nicht machen. Aber das weiß eben auch Saudi-Arabien. Die sind nicht dumm. Die werden natürlich auch investieren in weitere, zum Beispiel regenerative Energiequellen. Es ist ja auch sinnvoll. Die Infrastruktur dafür ist ja da. Nur muss sie halt vielleicht mit einem neuen Produkt beladen werden. Und es ist meine Hoffnung, mein Wunsch, dass wir den Absprung so früh wie möglich schaffen, damit wir nicht auf kurz oder lang sozusagen in eine neue Abhängigkeit vielleicht eines Tages geraten. Wir sind da relativ gute, fast schon Vorreiter darin. Also das ist ja auch das Problem, die Geburtsschmerzen, die wir gerade so haben und der Widerstand so in der vielleicht auch eher konservativeren Bevölkerung, teilweise aber auch aus sehr guten Gründen. Das heißt, zur Kommunikation gehört auch das, also mit der Bevölkerung, die wir dort haben.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich da umgestellt habe, auch meinen Lebensstil einfach weil ich nichts von anderen fordern möchte, was ich nicht auch selber zu leben versuche. Ja, ich kann vieles nicht beeinflussen. Wenn ich zu Gesprächen in die USA eingeladen bin oder nach Griechenland oder so etwas, dann muss ich auch reisen. Aber zum Beispiel, wie ich mich ernähre, das kann ich beeinflussen. Oder wie ich Auto fahre, das kann ich beeinflussen. Und ich glaube eben, ich würde mich schlecht dabei fühlen, wenn ich von anderen mehr verlange, als ich selber tue. Also ich tue das nicht, gerade nicht, weil ich mich irgendwie heilig fühle, sondern im Gegenteil. Ich denke, wenn ich von anderen sage, hey Leute, wir müssen von Öl und Gas runterkommen, aber ich selber lasse mir mein Schnitzel schmecken, obwohl ich weiß, dass da Unmengen CO2, Methan, aber auch Wasser, Energie, Futtermittel verschwendet werden. Ja, ich lasse da alles Weidel ihr Schnitzel, um dass sie so große Angst hat, aber ich will es dann nicht mehr haben. Also es ist sozusagen, ich könnte das für mich dann selber nicht mehr mittragen. Ich glaube an das Konzept der Mitwelt, also das, was wir anderen antun, anderen Menschen, aber auch Tieren, Pflanzen, unsere Landschaften, dass das auch auf uns rückwirkt. Das ist auch ein altes Prinzip in den Religionen, dass wenn wir uns an Grausamkeit gewöhnen, dass das auch was mit uns macht als Menschen. Ja, wenn wir Grausamkeit verstecken, wir hatten es da vorher davon, jetzt werden wir damit konfrontiert, aber mit der Grausamkeit und der Gewalt früherer Zeit, nichts war besser dran. Wenn ich so drüber nachdenke, führt uns das auch wieder an den Anfang zurück. Ich hatte gesagt, die Nazis hatten es noch versteckt, ihren Antisemitismus, ihre Massenmorde. Die Hamas zeigt es offen. Aber es ist natürlich auch sozusagen eine Feigheit, Menschen zu ermorden und das noch zu verstecken. Die Nazis waren eben auf ihre eigene Art feige, so wie es die Hamas heute oder der Islamische Staat eben auch sind oder Putin eben auch ist. Bei Putin haben wir gehofft, die Oligarchen würden einfach zufrieden sein, wenn sie reich sind. Wir wissen heute, das Regime hat noch andere Ziele, ideologische Ziele. Und ich glaube tatsächlich, ja, das hilft mir jetzt ein bisschen quasi zu sehen, okay, die kurzfristig ist es jetzt eine militärische Angelegenheit. Trotzdem dürfen wir nicht aufgeben, die Vernunft anzustreben, auch wenn wir sehen, sie ist nicht automatisch gegeben. Da waren wir vielleicht alle miteinander, auch gerade in den Wissenschaften, zu idealistisch, dass wir gedacht haben, Menschen sind vernünftig. Nein, sie können vernünftig sein, aber dafür müssen wir was tun, Bildung, Dialog, Prävention, Einschreiten gegen die Verbreitung von Verschwörungsmythen, Fake News und dann eben längerfristig tatsächlich diese Transformation. Ich werde da jetzt auch an einem Kongress teilnehmen vom Land, weil ich dann auch tatsächlich gesagt habe, wenn es jetzt auch nicht direkt die Bekämpfung Antisemitismus ist, du hast es die Geburtsschmerzen genannt, wir müssen quasi besser verstehen, warum es uns Menschen so schwer fällt, ein besseres Leben zu führen, so dass wir unseren Planeten und uns gegenseitig zerstören. Also von dem her, ich bin deutlich jetzt, mir geht's besser. Ich bin immer noch gebrochenes Herz, wenn ich an die vielen Menschen denke, die ermordet wurden und die auch noch sterben werden. Ich will nicht sagen auf beiden Seiten, weil ich die Palästinenserinnen und Palästinenser, die als menschliche Schutzschilde genommen werde, genauso als Opfer sehe der Hamas wie die ermordeten Israelis. Also es ist nicht so, dass die Hamas spricht nicht für die Palästinenser, sondern sie missbraucht die Palästinenserinnen und Palästinenser. Aber wenn ich dich richtig verstehe, plädierst du dafür, dass wir die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben.
Du hast es sehr schön gesagt, dass wir hier eigentlich keine Seiten auf diese Art eigentlich sehen. Ich hatte gerade etwas Sorge, dass wir sozusagen nur eine Seite ein bisschen zu sehr in Schutz nehmen und die andere vergessen. Seite hier in Anführungsstrichen. Du hast es sehr schön gesagt, da gibt es eine Organisation, da gibt es eine Marke, muss man ja auch sagen, sag ich als Betriebswirt, die natürlich auch so ihre einzelnen Merkmale hat, ja, so ähnliche Sachen wie ein Jingle, wie ein Slogan, ja, Dinge, die einfach verständlich sind. Du hast es selber gesagt, Menschen suchen nach einfachen Antworten. Und nach einfachen Wiedererkennungswerten. Ja. Marken und Markenmanagement ist nicht nur ein betriebswirtschaftliches Thema. Und das ist so einfach für sehr viele Menschen, die vielleicht auch nicht meinetwegen aus der Mittel- oder Oberschicht kommen, solche Marken und Zeichen zu erkennen. Unsere Antworten, unsere Lösungen, unsere Aufrufe müssen genauso simpel sein, ohne aber gleichzeitig dumm zu sein. Da wären wir wieder. Wir müssen versuchen, als Gemeinschaft da wirklich zusammenzuhalten. Ich bin mir bewusst, dass wir wirklich von einem ziemlich hohen Ross aus sprechen. Wir gehören zu den 2% der Menschen, denen es wirklich gut geht. Wir dürfen uns eigentlich gar nicht so wirklich beschweren, auch wenn man natürlich sagt, jeder Mensch hat seine Probleme. Ja, wir leben nicht dort. Ich muss für meinen Teil sagen, natürlich Gott sei Dank. Michael war aber ein paar Mal drüben im Nahen Osten zumindest, fassen wir das mal so zusammen. Er hat das Leid auch mit eigenen Augen gesehen. Er hat vielen Menschen auch direkt geholfen. Ist sicherlich auch wieder nicht vergleichbar mit Menschen, die dort leben. Aber wenn ich sozusagen einem Rat folgen würde, dann ist es natürlich von jemandem, der das Thema nicht nur praktisch und aus der Nähe erlebt hat, sondern sich damit auch akademisch, intellektuell mit beschäftigt. Also ich bin froh, dass wir uns auch darüber heute ein bisschen austauschen konnten, dass du uns auch etwas von deiner Erfahrung mitgeteilt hast. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Na, viel mehr können wir dazu gar nicht mal wirklich hinzufügen. Wir werden das natürlich beide mitverfolgen und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz sicherlich auch. Ich bin traurig gespannt.
Ja, ich danke dir. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was mich bewegt. Und du hast es gut erkannt, obwohl du es gar nicht gewusst hast. Ich habe gestern eine Podiumsdiskussion gehabt, wo auch eine jesidische Überlebende dabei war vom Irak, die wir aufgenommen hatten. Sie war damals 10 Jahre alt und ist jetzt quasi eine ganz tolle junge Frau geworden, die sehr aktiv ist, die sich da quasi einbringt. Und gestern auch ganz toll gesprochen hat. Ihr Name ist Cihan Alomar, den sollte man sich unbedingt merken. Und ihre Mutter war auch da und das war sehr bewegend. Da sind auch ein paar Tränen geflossen. Und wow. Es waren bei der Veranstaltung aber auch ganz viele Musliminnen und Muslime da, die eben nicht wollen, dass der islamische Staat quasi für ihre Religion steht. Ich glaube, das dürfen wir eben nicht vergessen, da hast du völlig recht, weder die Hamas noch der IS stehen für die ganze Religion. Und ich habe das in einem Interview für ein Radio so gesagt, wir haben nur 2 Möglichkeiten, Leute da draußen. Entweder wir leben in Vielfalt und in Demokratien und dann muss es völlig okay sein, ob jemand jüdisch, christlich, muslimisch, nicht religiös ist, Mann, Frau ist. Dann müssen wir Vielfalt akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Oder aber wir fallen zurück in Stämme, die sich gegenseitig bekriegen und die jeweils nur eine Art des Lebens zulassen, eine Stammes- oder Religionszugehörigkeit. Und diese beiden Prinzipien kämpfen miteinander. Und ich bin dafür, dass wir das verteidigen, dass wir zusammenleben wollen in einer Demokratie und dass wir den Putins und Hamassens und diesen Leuten das nicht durchgehen lassen, aber auch unseren eigenen Lebensstil überprüfen. Du hast das richtig gesagt. Wir gehören nun mal zu den Reichen. Wir lassen es die anderen spüren. Wir vergiften die Welt und beklagen uns dann, wenn Kriege geführt werden, die wir selber mitfinanziert haben. Also jede und jeder von uns kann etwas tun, dass sich so etwas nicht endlos wiederholt. Ja, damit hat sie für mich die Podcast-Folge eigentlich schon gelohnt. Danke, du hast mich gerade ziemlich aus einer Müdigkeit und Verzweiflung ganz feinfühlig rausgeholt und die Menschen da draußen können das jetzt mithören. Und wir hoffen, wir haben euch auch wieder fröhlichere Folgen zu bieten, wenn es dann wieder heißt, hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.
Blume und Inge.
2 Stimmen, 4 Kulturen.